Jetzt komme ich zur Ukraine, das ist jetzt ein Sprung, das ist mir klar. Ich lasse Gazastreifen und Israel im Moment mal weg, aber gerne nachher auch nachfragen. Bei der Ukraine ist mir Folgendes wichtig. Ich habe in meinem Text geschrieben, und da bleibe ich bei, nach meiner Analyse liegt die Hauptverantwortung dafür, dass es überhaupt zu diesem Konflikt gekommen ist, ab für uns wahrgenommen so etwa November letzten Jahres, als der ehemalige ukrainische Präsident Janukowitsch sich entschieden hat, das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. Seitdem eskaliert ja der Konflikt auch für uns wahrnehmbar. Die Hauptverantwortung dafür liegt im Westen, und zwar in drei historischen Phasen. Das eine ist die, wie ich damals schon gefunden habe, fatal falsche Weichenstellung der NATO-Osterweiterung nach 1989 statt gemeinsames Haus Europa unter gleichberechtigten Einschluss Russlands mit gleichen Rechten, gleichen Pflichten im institutionellen Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das hat absehbar natürlich auch die Nostalgie, die Sowjetnostalgie und andere Hardliner in Moskau gestärkt über die Jahre, und das rächt sich jetzt bitterlich. Die zweite Phase, wo ich die westliche Verantwortung sehe, ist der Zeitpunkt, ab dem die EU entschieden hat, das ist so etwa 2004, 2005, eine eigene Ukraine-Politik zu machen. Zu dem Punkt komme ich gleich nochmal ausführlicher. Und damit die Ukraine vor die Alternative zu stellen, entweder oder, ne? Entweder mit uns oder ihr geht halt mit Russland und den anderen in die zentralasiatische Zollunion. Und das einem Land, was in so vielfältiger Weise zerrissen ist, historisch in der Interpretation der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg, aber auch ökonomisch zerrissen ist, das ist ja bekannt, ein Land, das nur überlebensfähig ist, wenn es gute und offene Handelsbeziehungen sowohl im Westen hat, mit der EU, wie mit Russland und zunehmend übrigens auch mit China und Indien. Und ein Land, solches Land, wo so eine Schwarz-Weiß-Alternative zu stellen, das war schon fast ein Todesstoß. Und die dritte Phase der historischen Hauptverantwortung des Westens sehe ich schon in der Zeit seit November, was da alles falsch gemacht worden ist, inklusive der Tage der Verhandlungen auf dem Maidan im Februar. Und ich sage trotzdem, und das habe ich ja auch in dem Text geschrieben, dass das eine klar völkerrechtswidrige Annexion war, die Russland dort im März dann praktiziert hat mit der Krim, und dass auch der hybride, verdeckte Krieg in der Ostukraine völkerrechtswidrig ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir dieses auch in dieser Klarheit sagen. Ich habe ein großes Problem damit, dass weite Teile der Friedensbewegung an diesem Punkt die universelle Gültigkeit von Menschenrecht und Völkerrecht aufgegeben haben. Und aus welchen Kalkülen auch immer, weil sie vielleicht Angst haben, hier in bestimmte Ecken gedrängt zu werden, diese klare Kritik mit Moskau dann nicht mehr sagen. Gut, darüber wird es vielleicht nachher noch eine Diskussion gehen. Was mich interessiert und was bisher völlig unterbeleuchtet ist und wo es vielleicht auch Handlungsmöglichkeiten für Attac gibt, ist die Frage, was hat eigentlich die EU getrieben seit Mitte der 2000er Jahre zu ihrer fatalen Politik? Ja? War das nur Ignoranz in Brüssel und den relevanten Hauptstädten? Wäre eine denkbare Erklärung. Entschuldigt natürlich nichts, aber wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel bei uns sehr schnell nach 1989 alles an wissenschaftlichen Kapazitäten im Forschungsbereich Osteuropa, an den Unis und sonst wo abgebaut worden ist, weil man das nicht mehr für wichtig und für notwendig hielt, kann man schon konstatieren, es gab zunehmend eine Lücke in Wissen, auch fundierter Analyse über die Verhältnisse in Osteuropa, zumal in den ex-sowjetischen Republiken und der Ukraine. Also Ignoranz wird mit einer Rolle gespielt haben, aber das allein erklärt es nicht. Ich erinnere an etwas, was die meisten vielleicht schon auch vergessen haben, die sogenannte Lissabon-Strategie der EU. 2001 ausgerufen, eine geradezu imperiale Strategie mit dem erklärten Anspruch, bis zum Jahre 2010 sind wir, die EU, der stärkste globale Player. Stärker als USA, stärker als China. Und zwar sowohl ökonomisch von den harten Zahlen her, technologisch, auch was Ökologie betrifft, das war also eher ein positiver Punkt. So, und nach allem, was ich bisher recherchiert habe und versucht habe zu verstehen, ist das die Folie, oder der eigentliche Hintergrund, vor dem es dann zu dieser EU-Politik, dieser Ukraine-Politik gekommen ist. Einige der Strategen, die damals diese imperiale Lissabon-Strategie entworfen haben, war der damalige EU-Kommissar für die Osterweiterung. Das war ein deutscher Sozialdemokrat, Günther Verheugen aus Köln. Ich weiß nicht, wer ihn noch erinnert. Und Verheugen hat damals immer gesagt, also wenn wir dieses schaffen wollen, dieser stärkste globale Player zu werden, dann brauchen wir zwei wichtige Länder, wenn nicht als Vollmitglieder in der EU, aber doch möglichst nah assoziiert in unserem Vorfeld, die unsere Normen mit übernehmen, auch Zugang auf deren Märkte und so weiter. Und welches sind diese beiden Länder? Die Türkei und die Ukraine. Ja? Also das halte ich für den Hintergrund und kurz, oder was heißt vier Jahre nach dieser Globalstrategie, Lissabon-Strategie, hat die EU dann bezogen auf diesen Raum im Osten die sogenannte europäische Nachbarschaftspolitik entwickelt. So heißt sie bis heute. Und die richtete sich also auf die Staaten, die man nicht unbedingt jetzt voll mitgliedschaftmäßig dabei haben wollte, wie das mit Polen und so weiter ja klar war. Insgesamt 16 Länder sind dabei, die man aber doch so nah dran haben wollte als Peripherie, wo man den Einfluss hat, wo man eben auch die wesentlichen Normen der Wirtschaft mitbestimmt, dass sie doch real Einflussgebiet werden. Das ist die Ukraine an erster Stelle, das ist die Türkei, das sind eine Reihe der Maghreb-Staaten, das geht bis nach Israel und damals noch Libanon und Syrien. So. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, was tun zur Deeskalation des Ukraine-Konfliktes, finde ich, reicht es überhaupt nicht aus, was meinetwegen der Bundesaußenminister tut, zurückhaltend zu reden, scharfe Rhetorik zu vermeiden, in jedem dritten Satz zu sagen, wir müssen das Gespräch mit Moskau weiter am Laufen haben, das ist ja alles gut und richtig. Und die Tatsache, dass er damit als derjenige erscheint, der am moderatesten und am klügsten ist, das sagt ja schon was aus, ne, über die Gesamtgemengelage. Nur es reicht natürlich überhaupt nicht aus, um diesen Konflikt zu deeskalieren, bin ich fest von überzeugt, überhaupt nicht. Selbst wenn sowas wie so ein Minsker Waffenstillstandabkommen dann doch mal funktioniert. Ich denke, dieser Konflikt über die Ukraine wird nur erfolgreich deeskaliert werden, wenn der Westen und hier vor allem die EU eine Reihe der gemachten Fehler einsieht und korrigiert. Und davon ist auch Herr Steinmeier bisher weit entfernt, wenn ich das richtig wahrnehme. Obwohl er ja operativ in den ganzen 2000er Jahren an entscheidender Stelle im Kanzleramt und sonst wo an diesen ganzen Sachen beteiligt war, ne? Was wäre zum Beispiel eine solche unverzichtbare Fehlerkorrektur? Minimum. Die NATO hat auf ihrem Gipfeltreffen 2008 im November ganz klar beschlossen, letzter Satz, wir halten die Option offen für die Ukraine und übrigens auch für Moldawien und für Georgien, Mitglied der NATO zu werden. Das ist damals so beschlossen worden. Es ist nicht beschlossen worden, was die Amerikaner zunächst wollten, sondern nämlich schon einen detaillierten Zeitfahrplan und so weiter. Da waren damals Berlin und Paris vor allem dagegen. Aber immerhin dieser Satz stand drin. Und das ist natürlich das Signal, was in Moskau angekommen ist und bis heute auch wahrgenommen wird. Und wenn man das korrigieren will, dann reicht es nicht aus, wenn Frau Merkel oder Herr Cameron oder Herr Hollande im Hintergrundgespräch mit uns Journalisten sagen, ja, wir können uns auch nicht vorstellen, dass die Ukraine innerhalb der nächsten 20 Jahre Mitglied der NATO wird und übrigens auch nicht der EU, sagen sie hinter verschlossenen Türen, öffentlich sagen sie was anderes, sondern dann muss man diesen Beschluss von 2008 mit so einem klaren Signal eines NATO-Beschlusses so korrigieren, wenn man will, dass das in Moskau auch als ein Deeskalationsschritt wahrgenommen wird. Und so könnten wir jetzt eine Reihe anderer Dinge nennen, auch sehr unmittelbar in der Frage, also ganz konkret, wenn die EU jetzt Geld gibt an die Ukraine und es sind ja insgesamt 27 Milliarden Euro versprochen für den Zeitraum der nächsten 4,5 Jahre, wobei der größte Batzen aus der EU kommen soll, ein Teil aus Washington, ein Teil vom Internationalen Währungsfonds, dann müsste man das doch verdammt nochmal konditionieren, anstatt zuzulassen, dass von der ersten Mal Tranche von 1,5 Milliarden Euro, die schon geflossen sind, 2/3 in neue Waffen für die ukrainische Regierung gehen soll. Also man hat eine ganze Reihe von Momenten verpasst seit Februar letzten Jahres, wo man als EU hätte Bedingungen stellen können, um den Lauf der Entwicklung in Kiew zu beeinflussen. Man hätte auch sagen können, wir werden eure Übergangsregierung nach dem Schutz von Janukowitsch nicht unterstützen, solange da diese fragwürdigen Figuren von Swoboda und rechter Sektor drin sind. Die EU hätte die Instrumente gehabt, wegen des Geldes. Hat sie alles nicht gemacht. Sie hat heute noch viele Instrumente. Ich will noch ein weiteres sagen. Für Moskau ist Sewastopol unverzichtbar. Da kann ich als Pazifist mich natürlich hinstellen und sagen, das ist mir eigentlich scheißegal. Sollen sie doch alle ihre Kriegsschiffe verschrotten und so. Ja, das kann ich sagen, das hilft nur nicht weiter. Ich muss schon anerkennen, dass es hier ein russisches Sicherheitsbedürfnis gibt, ob ich das jetzt legitim nenne oder nicht. Und dass das Abkommen über den russischen Marinestützpunkt eigentlich bis 2042 abgeschlossen war. Und wenn dann eine Übergangsregierung am 22. Februar letzten Jahres in Kiew hinkommt und nichts Besseres zu tun hat, als erstens zu verkünden, wir schaffen Russisch als zweite Amtssprache ab und zweitens, wir kündigen dieses Stationierungsabkommen zum Januar 2017, dann darf ich mich nicht wundern, dass sich Moskau in seinen Sicherheitsinteressen berührt fühlt. Also da muss es eine Lösung geben und die kann eigentlich nur heißen, dass klar garantiert wird, dass dieses Stationierungsabkommen bis 2042 zunächst mal läuft. Drittens, aus russischer Sicht ist es ein Problem, wenn die Ukraine Vollmitglied einer Zollfreihandelszone mit der EU wird und das gleichzeitig ja auch mit Russland ist und potenziell auch mit Kasachstan und Weißrussland werden soll. Ist völlig klar, warum. Weil dann eben Russland mit Billigprodukten aus dem EU-Raum überschwemmt wird. Es wäre doch mal der Mühe wert, und da hat Steinmeier mal so eine Andeutung gemacht vor 5 Wochen, aber nie weiterverfolgt. Er hat mal gesagt, man könnte ja mal versuchen, so ganz vorsichtig, dass sich vielleicht mal Experten aus der EU, aus der Ukraine und aus Russland an einen Tisch setzen, um mal zu überlegen, wie man diese beiden Zollfreihandelszonen miteinander kompatibel macht. Ja, ganz genau sowas muss man versuchen, aber man muss das dann auch mit Energie vorantreiben und nicht nur halb schüchtern mal eben so am Rande im Nebensatz. Drittens, die Krim. Also ich bin der festen Überzeugung, dass keine künftige ukrainische Regierung, auch eine weniger problematische als im Moment vor allem mit dem Ministerpräsidenten an der Macht ist, die Annexion der Krim akzeptieren wird und dass das deswegen auf Dauer ein Konflikt bleiben wird. Und wenn man das so sieht, dann muss man Vorschläge machen, um diesen Konflikt aus der Welt zu schaffen. Und ich habe ja vorhin deutlich gemacht, ich halte es nicht für eine Lösung zu sagen, nun lass mal gut sein, den Russen hat das immer schon mal gehört, seit Katharina den Großen und all den Quatsch. Wenn wir das machen, dann machen wir ein Fass auf, an dessen Ende wir uns in 20 Jahren mit den Franzosen auch wieder über Elsass-Lothringen streiten werden. Ja, um es mal ganz klar, ich meine, wir müssen mal im Moment nur versuchen, an all die konkreten Ländersituationen zu denken, wo die staatlichen Grenzen und die Souveränität in Frage gestellt sind, aus unterschiedlichen Gründen. Irak, Syrien, Zerfall von innen, Kurden reklamieren ihren eigenen Staat. Was heißt das? Soll man sagen, ja, sind wir auch für? Stellen wir dann auch die Grenzen der Türkei und Irans mit in Frage? Die Katalanen in Spanien, die mit Macht versuchen werden, ihren eigenen Staat. Orbán in Budapest, der mit nationalistischen Tönen immer unverfrorener von Großungarn redet und den großen ungarischen Minderheiten in Moldawien, der Ukraine und Rumänien, die heim ins Reich geholt werden sollen. Ja, also das ist eine ganz ernsthafte Frage an uns alle, wie weit wir eigentlich die nun mal nach 1945 geschaffene Völkerrechtsordnung, die nun mal ihre Subjekte in den Nationalstaaten hat, ob mir das nun gefällt oder nicht, mir gefällt es nicht, aber es ist so, ob man das leichtfertig aufgeben sollte. Das ist eine Frage, die geht sicher über den heutigen Tag hinaus, aber das stellt sich natürlich. Wenn man damals als scharfer Kritiker des Kosovo-Krieges der NATO gegen Serbien gesagt hat, das war damals schon mein Argument neben dem grundsätzlichen Widerspruch, dieses ist ein Präzedenzfall und wird zu anderen Forderungen führen von Grenzveränderungen, durch die Serben in Bosnien und so weiter, dann hat sich dieses leider bestätigt. Und in dieser Logik liegt dann auch die Ukraine. Was wäre die Krim? Was wäre eine Lösung? Ich glaube, der Herr Platzek hat sich vor einigen Wochen einfach unsauber und unklar ausgedrückt und ist deswegen so beschimpft worden. Und damit ist natürlich auch, sind andere Leute in die Defensive gedrängt worden, die an dem Punkt nachdenken. Man kann natürlich nicht sagen, das soll völkerrechtlich irgendwie legitimiert werden, dieser illegale Vorgang, der da am 18. März stattgefunden hat. Darum kann es nicht gehen. Aber man kann natürlich sagen, dann lass uns doch ein Referendum machen, allerdings eines, das den Rechtsstaatlichen und auch völkerrechtsstaatlichen Prinzipien entspricht. Es ist ja nicht grundsätzlich verboten, dass sich eine Region und eine Volksgruppe aus einem Nationalstaat löst. Nur es muss ein einvernehmliches, sauberes Verfahren stattfinden. Das heißt, ein Referendum, was durchgeführt und überwacht wird von der UNO und oder der OSZE und wo dann auch keine grünen Männchen oder andere Gewaltakteure präsent sind und durch ihre Präsenz Drohung und Einschüchterung ausüben. Und es muss vor allem neben den beiden Fragen Verbleib in der Ukraine unverändert oder eben Sezession und Beitritt zu Russland eine dritte Option auf dem Wahlzettel stehen, die im März eben nicht mehr drauf stand. Und die hieße eben Verbleib in der Ukraine mit weitgehender kultureller und anderer Autonomie bis hin zum Recht, auch eigene lokale Steuern einzuziehen. Also hier gibt es durchaus Lösungsmöglichkeiten, wenn man das ernsthaft will. Ich höre jetzt auf, weil meine 40 Minuten schon etwas überschritten sind. Ihr werdet alles nachfragen, was ich nicht angesprochen habe und mir hoffentlich auch widersprechen. Vielen Dank.